Es geht um Geld.
Dass die Reichen immer reicher werden.
Daseinsvorsorge, das Gemeinwohl und die Infrastruktur.
Die Städte sind pleite.
Die Binnenkonjunktur stagniert und der Arbeitsmarkt ist unsicher.
Wir alle sind es wert.
Wir haben nur den einen Planeten.
Geld sind wir dran.
Klasse, der Verdi Wirtschaftspodcast.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Verdi Wirtschaftspodcasts. Heute soll es um Inflation gehen. Wir möchten uns mit so Fragen beschäftigen, wie Inflation gemessen wird, woher kommt die aktuell hohe Inflation, die ein-, zweimal im Monat in den Medien verkündet wird und wie nachhaltig ist vielleicht dieser Anstieg, den wir da sehen werden, oder geht es auch mal wieder in eine andere Richtung? Das sind so die Fragen, denen wir uns widmen möchten und dazu werde ich heute mit Dirk Hirschel sprechen. Nach seiner Promotion an der Leuphana-Universität Lüneburg war Dirk von 2003 bis 2010 der Chefökonom des DGB und ich habe ihn jetzt bewusst nicht Gast genannt, denn dieser Podcast wird vom Bereich Wirtschaftspolitik der Gewerkschaft Verdi herausgegeben, den Dirk seit 2010 leitet. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Sendung. Dirk Hirschel, willkommen.
Grüß dich, Marco.
Alle reden über die Inflation, wir heute auch. Und ich glaube, es ist vielleicht vorab ganz wichtig, dass wir überhaupt mal erklären, was Inflation ist. Also Dirk, was ist Inflation? Wie definiert sich das?
Die Zahlenakrobaten, die messen die Inflation in der Regel mit Hilfe eines Warenkorbes. Das heißt, wir haben einen Warenkorb, der umfasst etwa 150 unterschiedliche Güter und Dienstleistungen, vom Salz über die Jeans, übers Mobiltelefon bis hin zur Taxifahrt. Und welche Waren dann in diesen Korb reinkommen, das ermitteln die Zahlenakrobaten, indem sie ausgewählte Haushalte zu ihren Konsumausgaben regelmäßig befragen. Und aus diesem Warenkorb mit den 650 unterschiedlichen Gütern, da kann man dann einen sogenannten Verbraucherpreisindex berechnen. Und die Veränderung dieses Index gegenüber dem Vorjahr oder gegenüber dem Vormonat, das ist das, über das wir aktuell immer reden. Das ist die sogenannte Inflationsrate. Das führt aber natürlich dazu, dass bei bestimmten Produkten die Preise deutlich anziehen können und bei anderen Produkten gehen die Preise zurück. Also beispielsweise die Preise für Computer sinken und auf der anderen Seite steigen die Preise für Grundnahrungsmittel. Und das führt dann immer zu dieser gefühlten Inflation. Das heißt, Menschen denken, die Preise explodieren, weil die Nahrungsmittelpreise steigen, gleichzeitig sinken aber die Preise für Computer und im Ergebnis führt das dann dazu, dass die Inflationsrate nur moderat steigt. Die Leute verstehen aber nicht, warum das nur moderat steigt, sondern sagen, eigentlich explodieren doch die Preise. Und das hängt eben mit der Systematik dieses Warenkorbs zusammen, aus dem dann die Inflationsrate herausberechnet wird.
Wie genau ist denn diese Inflationsmessung? Macht man sich da viel Mühe oder kann man sagen, naja, das ist so ein ungefährer Wert?
Die Inflationsmessung ist schon sehr genau. Mithilfe dieses Warenkorbes können wir ein breites Spektrum an Gütern und Dienstleistungen abbilden und die Haushalte, die regelmäßig befragt werden, sind auch nicht zufällig ausgewählt, sondern da wird sehr wohl darauf geachtet, dass unter den 60.000 Haushalten, die regelmäßig befragt werden zu ihrem Ausgabenverhalten, dass da sowohl Hartz-IV-Empfängerhaushalte drin sind, als auch die Mittelschicht vertreten ist, als auch Leute, die sehr gut verdienen, vertreten sind, dass da kinderreiche Haushalte vertreten sind und Haushalte ohne Kinder vertreten sind. Also insofern ist das durchaus repräsentativ, was da erhoben wird. Ändert natürlich nichts an dem Problem, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliches Ausgabenverhalten haben. Ja? Also sprich, Hartz-IV-Empfänger geben natürlich mehr Geld für Nahrungsmittel aus und für Energie, als das bei Gutverdienern der Fall ist. Deswegen erleben sie Preissteigerungen anders. Und dieser Durchschnittswert ist ein Durchschnittswert. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass die Preissteigerungen für Nahrungsmittel bei den Hartz-IV-Haushalten ganz anders ankommen als bei Gutverdienern.
Zumal die ja dann auch weniger Geld zur Verfügung haben, um so eine Preisanstiege auch zu kompensieren.
Exakt, das ist genau das Problem. Wenn dann die Preise für Kartoffeln, für Milch deutlich ansteigen, dann können sie eben keine Sparrücklagen angreifen, um das auszugleichen.
Wie hoch ist denn die Inflation aktuell?
Also im letzten Jahr sind die Preise um 3,1% gestiegen gegenüber dem Vorjahr, also gegenüber 2020. Und aktuell messen wir die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat und da sind wir bei fast 5% im Januar 2022.
Das ist weit über dem, was immer so als offizielles Ziel der Notenbanken gilt, diese 2%, ne?
Das ist richtig.
Weiß man, was genau da an Preisen steigt? Sind das jetzt die Lebensmittel?
Das sind besonders die Energiepreise. Die Energiepreise sind aktuell der Treiber der Preissteigerung. Wir haben darüber hinaus natürlich den wirtschaftlichen Aufschwung, der die Preise antreibt. Also wir hatten ja in der Pandemie die Situation, dass die Wirtschaft kurzfristig in den Lockdown musste und die Produktion runtergefahren hat. Diese Krise haben wir inzwischen längst überwunden. Und wenn die Unternehmen mehr produzieren, führt das natürlich in der Konsequenz dazu, dass sie mehr Rohstoffe nachfragen, mehr Energie nachfragen, mehr Vorprodukte, mehr Arbeitskräfte. Und das führt dann in Aufschwungssituationen immer dazu, dass die Preise steigen. So, jetzt haben wir aber in der aktuellen Situation noch ein paar sogenannte Einmal- und Sondereffekte, die dazukommen und die den Preisen zusätzlich Beine machen. Ja, da gehört zum Beispiel dazu, dass die befristete Mehrwertsteuersenkung wieder zurückgenommen wurde. Das macht etwa 1 Prozentpunkt der aktuellen Preissteigerung aus. Dann hatten wir eine neue CO2-Abgabe, die hat ebenfalls nochmal dazu geführt, dass die Preise zusätzlich Beine bekommen haben. Wir haben international Liefer- und Materialengpässe. Das führt dazu, dass viele Vorprodukte teurer werden. Aber der zentrale Preistreiber sind aktuell die explodierenden Öl- und Gaspreise, also die Energiepreise.
Weiß man denn, warum die steigen?
Naja, zum einen haben Big Oil und die großen Gas- und Kohlekonzerne diesmal auf den konjunkturbedingt höheren Energiehunger nicht mit einer Ausweitung der Produktion reagiert. Ja, das ist natürlich auch eine bewusste politische Entscheidung. Man lässt die Preise steigen und kassiert dann entsprechend ab. Wie gesagt, aufschwungbedingt nahm die Nachfrage nach Energie deutlich zu. Es hat aber nicht dazu geführt, dass die großen fossilen Konzerne das Angebot massiv ausgeweitet haben. Das führt dann zwangsläufig zu Preissteigerungen. Dann haben wir natürlich aktuell die Russland-Ukraine-Krise, die dazu führt, dass die russischen Gaslieferungen nicht ausgeweitet werden. Russland kommt zwar seinen Lieferverpflichtungen nach, aber es weitet die Gasexporte nicht aus. Und auch das wirkt natürlich preistreibend. Und jetzt Achtung, kein Witz. Ja, wir hatten dieses Jahr eine höhere Gasnachfrage, weil es so ein geringes Windaufkommen gab. Über das gesamte letzte Jahr hinweg hatten wir zu wenig Wind. Und das führte im Ergebnis dazu, dass wir jetzt eine höhere Nachfrage nach Gas haben. Last but not least müssen wir natürlich auch drüber reden, was liberalisierte Energiemärkte anstellen. Wir haben inzwischen sehr kurze Vertragslaufzeiten bei Gas und anderen Energieträgern, ja, und das ist nicht gut. Das schafft keine Preissicherheit. Wir haben im Gegensatz zum Öl beim Gas keine nationale Reserve, mit der wir starke Preisschwankungen ausgleichen könnten. Und wir haben natürlich das, was immer passiert auf liberalisierten Märkten. Wir haben Hedgefonds unterwegs, die spekulativ aufkaufen und zusätzlich dazu beitragen, dass der Gaspreis in die Höhe schießt. Zur Wahrheit gehört aber auch das muss man an der Stelle nochmal sagen, dieser Energiepreisschock, der verliert ein bisschen an Schrecken, wenn man sich vor Augen führt, dass der Preisanstieg als Bezugsgröße immer die niedrigen Gas-, Öl- und Benzinpreise des ersten Corona-Jahres hatte. Ja, das heißt, wir waren in der Corona-Krise auf einem Tiefstand angelangt, was die Energiepreise anbelangt. Und das war dann die Bezugsgröße für den aktuellen Energiepreisanstieg. Das wird sich natürlich im laufenden Jahr ändern, weil dann nicht mehr die Tiefstpreise des Corona-Jahres maßgeblich sind. Also dieser statistische Effekt hat sozusagen zusätzlich dazu beigetragen, warum wir jetzt davon reden, dass der Gaspreis sich um 75% erhöht hat, dass Heizöl um 70% gestiegen ist und so weiter und so fort. Ja, aber nichtsdestotrotz, Stichwort nochmal Russland-Ukraine-Krise, haben wir inzwischen eine Situation, wo die Energiepreise dramatisch ansteigen und sich das natürlich dann im Geldbeutel der Kolleginnen und Kollegen entsprechend bemerkbar macht.
Auch weil es jetzt keine Krise mehr ist, sondern ein kriegerischer Konflikt, ne? Muss man ja sagen, der hat ein ganz anderes Regelwerk.
Wir wissen nicht, wie lange diese kriegerische Auseinandersetzung weitergehen wird und was das für unmittelbare Auswirkungen haben wird auf die Gas- und Ölexporte. Also die jetzige Zeit ist von großer Unsicherheit geprägt. Aktuell kann man seriöserweise keine Prognose machen, was die weitere Entwicklung des Gas- und Ölpreises anbelangt, außer dass man sagen kann, es wird erstmal steigen.
In Deutschland haben wir so eine Diskussion, zu der ich jetzt mal sage, die habe ich das Gefühl, gibt's nur in Deutschland diese Diskussion. Denn schuld sind die Zentralbanken und naja auch die Finanzminister mit ihren Hilfspaketen, also den Konjunkturprogrammen, die wegen Corona initiiert wurden. Stimmt das?
Ja, du hast bereits darauf hingewiesen, wir haben in Deutschland, was die wirtschaftspolitische Debatte anbelangt, wirklich eine Sondersituation. Teil der ökonomischen Zunft in diesem Land lebt seit Jahrzehnten hinter dem Mond. Und das sind auch diejenigen, die jetzt argumentiert haben, dass die Corona-Hilfsprogramme, insbesondere die Konjunkturprogramme, die Wirtschaft überhitzt hätten und das dazu geführt hätte, dass die Preise massiv angestiegen sind. Das ist natürlich kompletter Mumpitz, weil was passiert ist, es ist krisenbedingt Nachfrage ausgefallen und dann sind die Finanzminister reingekrätscht und haben durch entsprechende Konjunkturprogramme dafür gesorgt, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ersetzt wurde. Und das hat dann Arbeitslosigkeit verhindert. gesteuert und hat auch dafür gesorgt, dass die Wirtschaft schneller wieder anziehen konnte, hat aber in keinster Weise zu einer Überhitzung der Ökonomie geführt. Also wir haben keine Überauslastung von Produktionskapazitäten in Deutschland. Das ist alles vernünftig zurzeit und da geht kein Preisdruck von diesen Hilfsprogrammen aus. Die zweite Geschichte, die aktuell immer wieder diskutiert wird, ist, welche Schuld haben angeblich die Notenbanker? Auch da muss man ganz klar sagen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Geldmenge, dem Wirtschaftswachstum und den Preisen. Das ist hinreichend erforscht, aber in Deutschland will das ein Teil der ökonomischen Zunft einfach nicht zur Kenntnis nehmen und deswegen wird immer noch argumentiert, dass die Entwicklung der Geldmenge, insbesondere der starke Anstieg der Geldmenge in den letzten 20 Jahren, angeblich dazu beitragen würde, dass jetzt die Preise galoppieren. Ja, aber wie gesagt, der Großteil der Ökonomen und Ökonominnen sieht das anders. In Deutschland haben wir eine Sondersituation. Da wird das in eine ganz andere Richtung diskutiert. Ich würde an der Stelle sagen, es gibt überhaupt keinen Anlass davon auszugehen, dass die Notenbanker an der Inflation Schuld haben. Und man sieht das ja auch an der Entwicklung der Energiepreise. Ja, wenn wir jetzt die Zinsen erhöhen würden, dann hätte das ja keinen Einfluss auf die Entwicklung der Energiepreise. Wir könnten natürlich die Wirtschaft in den Abschwung treiben. Das könnten wir machen. Dann würde auch die Arbeitslosigkeit steigen. Und das hätte dann natürlich irgendwann auch zur Folge, dass die Preise wieder zurückgehen. Aber das kann ja keiner wirklich wollen.
Was würde passieren, wenn wir jetzt die Zinsen um, was weiß ich, 1% erhöhen, 2% erhöhen, um diese Inflation in den Griff zu kriegen? Das ist doch ein Eindämmen der Nachfrage, oder?
Ja, natürlich. Man kann sich das ja auch historisch angucken. Genau das ist ja in den USA in den Ende der 1970er Jahre geschehen. Dort hat man damals als notenbankpolitische Antwort auf die hohe Inflation massiv die Zinsen erhöht, mit dem Ergebnis, dass man die US-Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft in die Rezession getrieben hat. Und das führte dann zu einem brutalen Einbruch des Wirtschaftswachstums, hoher Arbeitslosigkeit. Dadurch werden natürlich die Gewerkschaften geschwächt und die Beschäftigten in ihrer Verhandlungsposition, mit dem Ergebnis, dass die Löhne nicht mehr vom Fleck kommen. Und am Ende des Tages führt das dann natürlich dann auch irgendwann dazu, dass die Preise zurückgehen. Aber der Preis ist eben Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Ja, und das kann wirklich niemand wollen.
Ich habe an der Stelle einen Einspieler von Klaus Müller vom Bundesverband der Verbraucherzentrale, der sagte in der WDR5-Sendung Profit am 19. Januar 2022.
Es geht um Menschen, die sowieso schon einen knappen Geldbeutel haben. Das müssen nicht nur Sozialtransferempfängerinnen und Empfänger sein. Das sind auch einfach Menschen, die vielleicht knapp über Mindestlohn bisher arbeiten. Und ja, für die ist das bedrohlich. Für die bedeutet das Zahlungsschwierigkeiten. Im schlimmsten Fall kann es sie sogar in die Insolvenz hineintreiben. Und darum ist jetzt die Politik gefragt.
Das ist so. Der Preisschub trifft zunächst mal Geringverdiener. Die müssen jeden 10. Euro für Heizung, Strom, Warmwasser auf den Tisch legen. Bei den Besserverdienenden sind das nur 5% ihres Einkommens. Und dann haben wir die armen Haushalte, die keine finanziellen Reserven haben, um diese Preissteigerungen kurzfristig auszugleichen. Das heißt, die müssen bei die Heizung dann runterdrehen, den Gürtel enger schnallen, anders geht's nicht. Ja. Aber darüber hinaus muss man natürlich auch sehen, es trifft nicht nur die Geringverdiener, es trifft auch die Mittelschicht. Ja, wir haben die Situation, dass die höchsten Inflationsraten gemessen werden bei Familien und Paaren mit mittleren Einkommen. Die haben die höchsten Preissteigerungen. Das hängt einfach damit zusammen, dass die einen Großteil ihres Nettoeinkommens ausgeben müssen fürs Pendeln, also für Kraftstoff, für Haushaltsenergie und für Nahrungsmittel. Es trifft nicht nur die Geringverdiener, die trifft das besonders hart, weil die, wie gesagt, keine finanziellen Reserven haben und die Preissteigerungen auch kurzfristig nicht ausgleichen können. Aber es trifft auch die Mittelschicht. Das ist kein Problem der Geringverdiener. Es ist nicht nur ein Problem von Energiearmut, sondern das ist auch ein Problem der Mittelschicht. Und schon allein deswegen ist politisches Handeln dringend geboten.
Also wir haben jetzt schon über die Energiepreise gesprochen. Wir haben aber auch gesehen, dass bei den Lebensmittelpreisen steigen. Also auch wenn es Sondereffekte gibt, sind es ja nicht nur, in Anführungszeichen, diese großen Sondereffekte, sondern man sieht die Preissteigerung auch schon an anderen Stellen. Da hat man natürlich Angst, dass das so weitergeht, ne?
Das ist richtig. Wir sind zunächst mal davon ausgegangen, dass aufgrund der starken Bedeutung der Einmal- und Sondereffekte die Preissteigerungen eher tendenziell wieder zurückgehen werden im laufenden Jahr. Aber die Entwicklung der Energiepreise hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die meisten Wirtschaftsexperten sind anfangs des Jahres davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr die Preise zwischen 3 und 3,5% steigen werden. Das haben auch wir für eine realistische Preisprognose gehalten, aber jetzt haben wir eben die Situation, dass aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes die Verbraucherpreise nochmal deutlich stärker zunehmen können, eben aufgrund der Energiepreisexplosion. Und insofern ist es nicht auszuschließen, dass die Preise dieses Jahr deutlich stärker als 3% steigen werden.
So, an der Stelle habe ich noch einen Einspieler von Christine Lagarde, Präsidentin der EZB. Sie wurde in Plus Minus vom 23. Februar zitiert, und zwar mit den Worten:
Doch in einem Zeitungsinterview sagte die EZB-Chefin Christine Lagarde, die Basis für Tarifabschlüsse bleibt das EZB-Inflationsziel, also 2%. Erst wenn die Abschlüsse deutlich und anhaltend darüber hinausgehen, könnten sie den Inflationsprozess beschleunigen. Das sehen wir im Moment aber überhaupt nicht.
Das spielt den Ball ja so ein bisschen Richtung Gewerkschaften, ne? Und stellt so ein bisschen die Frage, was denn nun die sichtbare und spürbare Inflation für die Lohnpolitik in den nächsten Monaten bedeutet.
Naja, zunächst mal müssen wir uns die Ausgangslage angucken. Und die ist aus gewerkschaftlicher Sicht keine gute. Die Tariflöhne sind 2021 um nur 1,7% im Schnitt gestiegen. Das heißt, die Beschäftigten mussten bei einer Preissteigerung von 3,1%, da haben wir bereits drüber gesprochen, einen starken Reallohnverlust hinnehmen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, wir konnten in den letzten Tarifrunden hohe steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen durchsetzen. Davon haben die unteren und mittleren Einkommensgruppen besonders profitiert. Im öffentlichen Dienst waren die Einmalzahlungen umso höher, je niedriger der Tariflohn war. Insofern haben wir unter widrigen Umständen tarifpolitisch alles rausgeholt, was zu machen war.
So, das ist die Ausgangssituation. Das heißt, es gibt aktuell überhaupt keinen Druck auf die Preise von Seiten der Löhne. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so, dass der gewerkschaftliche Anspruch ist, die Kaufkraft zu sichern. Wir streiten natürlich dafür, dass wir im laufenden Jahr höhere Tariflohnabschlüsse hinbekommen, als das im letzten Jahr der Fall war. Ja. Dieser niedrige durchschnittliche Anstieg von 1,7%, der war ja nicht gewollt, sondern der war dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld der Pandemie geschuldet. Ja. Also millionenfache Kurzarbeit, wachsende Arbeitslosigkeit, unsichere wirtschaftliche Zukunftsaussichten, die schwächen die gewerkschaftliche Verhandlungsposition. Und so ist das auch erklärbar, warum die Tariflöhne letztes Jahr nur an 1,7% gestiegen sind. Das versuchen wir natürlich dieses Jahr zu verhindern. Das ist selbstredend. Wir verhandeln dieses Jahr alle deutschen Gewerkschaften Tarifverträge für etwa 10 Millionen Beschäftigte. Da spielt natürlich die Preissteigerungsrate eine wichtige Rolle, wenn es um die Forderungsfindung geht. Das steht vollkommen außer Frage. Und grundsätzlich kann man sagen, Gewerkschaften orientieren sich immer in ihrer Tarifpolitik an der Entwicklung der Verbraucherpreise und der Entwicklung der Produktivität. Das sind sozusagen die beiden Größen, die für Tarifpolitik maßgebend sind. Aber es ist natürlich auch klar, Tarifpolitik allein kann jetzt die Belastungen, die beispielsweise aus der Energiepreisexplosion sich ergeben, nicht ausgleichen. Da ist auch Politik gefragt.
Tut die Bundesregierung da was?
Die Bundesregierung tut was. Es gab jetzt in den letzten Wochen ein großes Entlastungspaket, 16 Milliarden schwer. Also wir reden nicht über Peanuts. Ja. Die Bundesregierung hat Arbeitnehmerhaushalte, Bedürftige, aber auch Unternehmen stark entlastet oder will sie stark entlasten. Bei Arbeitnehmern ist es zum Beispiel so, um es mal konkret zu machen, der Arbeitnehmerpauschbetrag ist erhöht worden, der Grundfreibetrag ist erhöht worden, die Pendlerpauschale ist erhöht worden. Und das führt dann im Schnitt dazu, dass ein Arbeitnehmerhaushalt über das gesamte Jahr hinweg etwa 150 Euro mehr in der Tasche haben wird. Ne? Dann ist die EEG-Umlage vorzeitig abgeschafft worden. Das bringt nochmal etwa 100 Euro pro Haushalt. Und bei Grundsicherungsempfängern hat die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die eine Einmalzahlung bekommen von 100 Euro. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass es jetzt für Kinder, einkommensschwache Haushalte 25 Euro im Monat zusätzlich geben soll. Ja? Also das heißt, es gibt eine Entlastung. Die Entlastung ist aber nicht ausreichend, zumindest aus unserer Sicht nicht ausreichend, um die Mehrbelastung von Arbeitnehmerhaushalten abzudecken. Also die durchschnittliche Gas- und Stromrechnung ist im letzten Jahr um 800 Euro gestiegen, nur um nochmal eine Vorstellung dafür zu bekommen, über welche Größenordnung wir reden. Und da deckt dann dieses Entlastungspaket vielleicht die Hälfte, wenn man großzügig rechnet, der Mehrbelastung ab. Der kriegsbedingte Anstieg der Energiepreise ist da natürlich noch überhaupt nicht enthalten. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Regierung da nochmal ein zweites Entlastungspaket in den nächsten Monaten schnüren müssen. Aber was man der Regierung nicht vorwerfen kann, ist, dass sie die Entwicklung einfach laufen lassen würde. Ja, also die Ampel hat das Problem erkannt und hat reagiert. Dann kann man sich im Detail darüber unterhalten, ob die Entlastungsvorschläge alle optimal waren oder die Maßnahmen alle optimal waren. Also wir haben beispielsweise als Verdi gefordert, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom. Das wäre aus unserer Sicht zielgenauer gewesen als beispielsweise die vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage. Aber zunächst mal muss man eben konstatieren, sie haben ein großvolumiges Entlastungspaket geschnürt und das war auch wichtig und gut so.
Droht die berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale? Vielleicht erklärst du auch mal kurz, was das ist, damit dann alle folgen können.
Also erstmal eine klare Antwort auf eine klare Frage, nein, es droht keine Lohnpreisspirale. Das ist ein Schreckgespenst eines Teils der ökonomischen Zunft in Deutschland, ganz beliebt. Immer wieder, wenn Preise etwas stärker steigen, wird vor der Lohnpreisspirale gemeint. Ich habe bereits darauf hingewiesen, wir hatten eine sehr schwache Lohnentwicklung 2021. Es gibt überhaupt keinen Preisdruck aktuell, der durch die Löhne ausgeht. Aber nichtsdestotrotz, Lohnpreisspirale, dahinter steckt die Überlegung, dass wenn die Gewerkschaften auf steigende Preise reagieren und entsprechend hohe Lohnforderungen dann auch durchsetzen, dass das dann wiederum den Preisanstieg nährt und dadurch bedingt Löhne und Preise sich kontinuierlich nach oben schaukeln. Das setzt aber voraus, dass es sowas wie einen Automatismus geben würde zwischen steigenden Löhnen und Preisen. Und da will ich an der Stelle klar sagen, diesen Automatismus gibt es nicht. Ja? Für die Preise sind nicht die Gewerkschaften oder die abhängig Beschäftigten verantwortlich, sondern die Unternehmen, die Geschäftsführungen, die Vorstände. Die setzen die Preise im Unternehmen. Das heißt, wenn die Löhne und somit auch die Arbeitskosten steigen, dann kann das natürlich dazu führen, wenn es der Wettbewerb zulässt, dass die Geschäftsführung auch die Preise erhöht, um ihre Gewinnmarge zu halten. Aber man muss an der Stelle klar sagen, sie könnten natürlich auch mit geringeren Gewinnen wirtschaften. Das ist ihre unternehmerische Entscheidung, die Gewinnmarge zu halten, dafür zu sorgen, dass die Gewinne nicht schrumpfen und deswegen erhöhen sie die Preise. Deswegen gibt es aus unserer Sicht keinen Grund für lohnpolitische Bescheidenheit, sondern es ist eine Verteilungsauseinandersetzung, die da in den Unternehmen stattfindet. Und der stellen wir uns, aber es gibt, da wiederhole ich mich jetzt, keinen Automatismus zwischen steigenden Löhnen und steigenden Preisen.
Es stand immer so die Idee eines neuen Inflationszeitalters. Muss man dazu sagen, nicht nur in den deutschen Debatten, auch in den USA gab es da ein paar Stimmen. Guttert wäre da so meine erste Idee zu. Das sind so Themen drin wie Greenflation, Arbeitskräfteknappheit, weil Demografie, Rohstoffmangel, Lieferketten und so weiter. Ich meine, man kann es ja eigentlich nur so doof fragen. Ist das jetzt das große Inflationszeitalter oder pendelt sich das ein?
Nein, das ist es nicht. Aus meiner Sicht pendelt sich das ein. Wir werden zukünftig keine so niedrigen Preissteigerungen mehr erleben wie in den 2010er Jahren, als ja teilweise die jährliche Inflationsrate unter 1% lag. Das gehört wahrhaftig der Geschichte an. Aber ein Inflationszeitalter, da würden wir ja über jährliche Preissteigerungen von 7, 8 bis 10% reden. Ja, das ist ja meist dann der Vergleich mit den 1970er Jahren, Anfang der 1980er Jahre. Das halte ich ehrlich gesagt für kein realistisches Szenario. Natürlich werden wir einen Preisschub bekommen, weil die Preise fossiler Energieträger sich verteuern werden im Zunahme in der Folge des ökologischen Umbaus. Und das wird dann sehr stark von der politischen Steuerung abhängig sein, wie stark die Preise steigen, weil wenn der Umbau hin zu den erneuerbaren Energien gelingt, sehr schnell gelingt, dann können wir uns natürlich von den Preissteigerungen bei Öl, Kohle und Gas freimachen. Und das muss auch das Ziel sein. Aber es wird zu einem leichten Preisanstieg kommen aufgrund des ökologischen Umbaus. Und dann das zweite Thema, hattest du auch angesprochen, ist das Thema Demografie. Stichwort Arbeitskräftemangel. Da ist ja die Behauptung weltweit, nehmen die Arbeitskräfte ab. Und das wird dann entsprechend die Gewerkschaften befähigen und auch die Beschäftigten befähigen, aufgrund gestiegener Verhandlungsmacht mehr durchzusetzen. Wenn dem wirklich so wäre, wunderbar. Ja, würde ich jetzt als Gewerkschaftler sagen, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Ich bin nur sehr skeptisch, weil ich höre hier in Deutschland dieses Klagen über fehlende Fachkräfte seit über 15 Jahren, ja, und kann eben nicht feststellen, wenn ich mir die betroffenen Bereiche angucke, Pflege beispielsweise, ja, oder Bauwirtschaft, dass die Löhne dort explodieren würden. Ja, also wir erleben einen Anstieg der Löhne, zweifelsohne in den genannten Bereichen, so, aber der Anstieg ist nicht so stark, wie er sein müsste, wenn da an diesem Gejammer über den Fachkräftemangel substanziell wirklich was dran wäre. So, und das hängt halt natürlich auch damit zusammen, dass beispielsweise bei der Pflege die Einkommensentwicklung natürlich auch abhängig ist von öffentlicher Finanzierung. Und in anderen Bereichen, Stichwort Gastronomie, Bauwirtschaft etc., hatten wir in der Vergangenheit eben auch das Problem, dass der Arbeitskräftemangel über Schwarzarbeit kompensiert wurde. Also das ist offene Frage, wie sich der demografische Wandel auswirken wird auf die Lohnentwicklung. Tatsache ist eben aber auch, es gibt Ausweichstrategien der Arbeitgeber, ja, um dem Lohndruck zu entweichen. Und das muss man auf dem Schirm haben, wenn man darüber redet, wie wird sich der Arbeitskräftemangel zukünftig auf die Löhne und damit auch auf die Preise auswirken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein neues Inflationszeitalter jetzt gehen, und jährliche Preissteigerungen von 7-10% halte ich für ausgeschlossen.
Gerade weltweit ist das, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, weil es ja doch sehr viele Arbeitskräfte gibt, die noch gar nicht ausgereizt sind, ne? Und dann ist es vielleicht eher eine Frage, ob man nicht Menschen halt auch mehr ausbilden muss, um sie in Arbeit dann zu bringen.
Ja, vollkommen richtig. Und es gibt natürlich auch immer Rationalisierungsstrategien und Automatisierungsstrategien der Unternehmen, ja, um mit Arbeitskräftemangel zurechtzukommen. Und insofern heißt das nicht, nur weil jetzt zukünftig weniger Arbeitskräfte vorhanden sind, dass das zwangsläufig zu höheren Löhnen führen muss und damit auch zu höheren Preisen führen muss. Ja, da haben wir in der Vergangenheit ganz andere Entwicklungen gesehen.
Dirk Hirschel, ich danke dir für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war klasse. Der Verdi Wirtschaftspodcast.